Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ich möchte mit euch Bibel lesen heute. Und zwar nicht nur einen Vers. Ihr könnt das über eure Bibel-App, wenn ihr eine Bibel-App habt, dann wäre das 3. Mose oder Levitikus auf Latein, ansonsten 3. Mose Kapitel 25. Wer keinen hat, dann nehmt euch ruhig einen Zettel. Ich habe das kopiert. Warum gebe ich euch? Weil das ist ein ganzes Kapitel, was ich mit euch mal lesen möchte. Also ich gebe es hier nochmal rum, wenn einer das haben möchte. So, ihr könnt das ruhig weitergeben. Und wenn sonst noch einer was braucht, ja, hier, nehmt euch einen Zettel, ich lasse los und dann kannst du das verteilen. Das ist also wirklich ein längerer Text und ich möchte den auch mit euch lesen. Das heißt, wir machen das so, wenn ihr wollt, könnt ihr gleich einen Abschnitt lesen. Und dann wäre gut, wenn ihr fertig seid, dann sagt ihr einfach den nächsten Vers an, sagt er eben, Vers 35, damit der Nächste weiß, er könnte weiterlesen. Also, und wir können das dann mitverfolgen. Wenn es mal zu leise ist, ist es gar nicht schlimm, dann lesen wir es für uns. Ich habe die gute Nachricht gewählt, weil wenn ihr eine Bibel-App habt, dann könnt ihr auch eine Übersetzung wählen. Brauchst du einen Zettel? Ja. Hat noch einer einen Zettel? Dann könnt ihr eine Bibelübersetzungstyp wählen, dann könnt ihr auf gute Nachricht klicken. Dann habt ihr den Wortlaut auch, den wir haben. Bin mal ganz gespannt, wie es uns damit geht. Ich habe das mal für mich überschrieben, Gottes gute Leben, also Gott hat ein gutes Leben. Ich glaube, das wird deutlich werden in dem Text. Ist alttestamentlich auch noch. Ja, da tun wir uns ja manchmal schwer. Und zwar mit Ruhe und Wiederherstellung. Wir gucken mal, das ist wirklich viel Text. Aber ich finde, das ist es mal wert. Machen wir ja nicht in jedem Gottesdienst, aber vielleicht haben wir es diese Woche zu Hause nicht geschafft und jetzt machen wir es. Okay? So, prima. Ich starte mal 3. Mose 25 mit dem Vers 1. Der Herr sagte zu Mose auf dem Berg Sinai, richte den Leuten von Israel aus, was ich ihnen zu sagen habe. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, müsst ihr dafür sorgen, dass das Land mir jedes siebte Jahr einen Sabbat feiert. Ein Ruhejahr feiert. 6 Jahre sollt ihr eure Felder bestellen, eure Weinstöcke beschneiden und den Ertrag einsammeln. Aber jedes siebte Jahr muss das Land ruhen. Es feiert einen Sabbat zur Ehre des Herrn. Ihr dürft in diesem Jahr kein Feld bestellen und keinen Weinberg pflegen. Auch was sich selbst ausgesät hat, darf nicht abgeerntet werden. Und ungepflegt wachsende Weintrauben dürfen nicht abgelesen werden. Ihr müsst das Land unbedingt ruhen lassen. Es wird aber während des Sabbatjahres genügend Nahrung für euch hervorbringen. Auch für eure Sklaven und Sklavinnen, die Lohnarbeiter und Fremdarbeiter, für alle, die bei euch leben, für euer Vieh und die wildlebenden Tiere. Ihr dürft alles von der Hand in den Mund essen, was von selbst wächst. Vers 8. Ist übrigens eine klassische gemeindliche Liturgie. Also prophetisch zu reden ist auch eine klassisch gemeindliche Liturgie. So, ne? Seit dem Neuen Testament, seit der Urgemeinde. Aber miteinander Bibel zu lesen, nur wir haben das so oft nicht. Ne? In der Kleingruppe haben wir das. So, dass wir zusammen lesen, aber in der Gruppe nicht. Und von daher, ich weiß, das ist so ein bisschen was Neues, was so ein bisschen Überwindung auch braucht.
Wenn ihr das Sabbatjahr 7-mal gefeiert habt und also insgesamt 49 Jahre vergangen sind, lasst ihr am 10. Tag des 7. Monats, dem Versöhnungstag, im ganzen Land das Widderhorn blasen. Dies ist das Zeichen dafür, dass alle seine Bewohner wieder in ihre ursprünglichen Rechte eingesetzt werden. Das 50. Jahr muss für euch als ein Jahr gelten, das mir gehört. Es ist das Erlassjahr, in dem eine allgemeine Wiederherstellung erfolgt. Jeder Israelit, der seinen erblichen Landbesitz verpfändet hat, bekommt ihn wieder zurück. Und wer sich einem anderen Israeliten als Sklaven verkauft hat, darf zu seiner Sippe zurückkehren. In diesem Jahr darf nicht gesät werden und was ungesät nachwächst, darf nicht abgeerntet werden. Auch die von selbst wachsenden Weintrauben dürft ihr nicht ablesen. Das ganze Jahr soll ein heiliges Jahr sein, das mir gehört. Ihr dürft aber vom Feld wegessen, was darauf wächst. Im Erlassjahr soll jeder seinen Besitz an Grund und Boden zurückerhalten. Vers 14.
Wenn du einem anderen etwas verkaufst...
Vers 14.
Ja, ich habe eine andere Übersetzung.
Okay, danke, gut.
Wenn du einem anderen etwas verkaufst oder von ihm etwas kaufst, sollt ihr einander nicht übervorteilen. Wenn du Land von deinen Landsleuten kaufst, soll der Kaufpreis sich nach der Zahl der Jahre richten, die seit dem letzten Erlassjahr vergangen sind. Der Verkäufer soll dir nur die bis zum nächsten Erlassjahr verbleibenden Erntejahre berechnen. Wenn es noch viele Jahre bis zum nächsten Erlassjahr sind, soll der Kaufpreis höher sein. Steht das Erlassjahr jedoch kurz bevor, soll der Preis niedrig sein. Schließlich verkauft er nur eine bestimmte Anzahl von Ernten. Du sollst deine Landsleute nicht übervorteilen, sondern Ehrfurcht vor deinem Gott haben, denn ich bin der Herr, euer Gott. Haltet euch an meine Vorschriften und befolgt meine Gesetze genau, so werdet ihr sicher im Land leben. Dann wird das Land seinen Ertrag bringen und ihr werdet genug zu essen haben und sicher darin leben. Aber vielleicht fragt ihr euch ja, was sollen wir im siebten Jahr essen, wenn wir nichts sehen und keine Ernte einbringen dürfen? Dann sollt ihr wissen, im sechsten Jahr werde ich das Land euretwegen segnen, sodass der Ertrag, den es abwirft, euch für 3 Jahre ausreicht. Wenn ihr dann im achten Jahr die neue Saat aussät, werdet ihr noch immer von den Erträgen des sechsten Jahres zehren. Ja, ihr werdet euch so lange davon ernähren, bis die neue Ernte im neunten Jahr eingebracht wird. Das Land darf nicht für immer verkauft werden, denn es gehört mir. Ihr seid nur Fremde und Gäste, die in meinem Land leben. Vers 24.
Besitz an Grund und Boden darf nicht endgültig verkauft werden, weil das Land nicht euer, sondern mein Eigentum ist. Ihr lebt bei mir wie Fremde oder Gäste, denen das Land nur zur Nutzung überlassen ist. Bei jedem Landkauf müsst ihr ein Rückkaufsrecht einräumen. Wenn dein Bruder, ein anderer Israelit, verarmt und etwas von seinem Grundbesitz verkaufen muss, soll sein nächster Verwandter als Löser für ihn eintreten und das Veräußerte zurückkaufen. Angenommen, es findet sich niemand, der dazu in der Lage ist, aber er selbst bringt später genug auf, um seinen Besitz zurückzukaufen, dann muss er so viel dafür bezahlen, wie der Zeitspanne entspricht, die noch bis zum nächsten Erlassjahr verbleibt. Kann er die Mittel zum Rückkauf nicht aufbringen, so bleibt sein Besitz bis zum Erlassjahr in der Hand des Käufers und fällt dann wieder an ihn, den ursprünglichen Besitzer, zurück. Vers 29.
Verkauft jemand ein Wohnhaus in einer befestigten Stadt, so wird ihm das Rückkaufsrecht nur für ein Jahr eingeräumt. Wenn es innerhalb dieser Frist nicht zurückgekauft wird, geht es unwiderruflich an den Käufer und seine Erben über und fällt auch im Erlassjahr nicht an den früheren Besitzer zurück. Anders ist es, wenn das Haus zu einem Dorf ohne Schutzmauer gehört. Es wird dann genauso behandelt wie das freie Feld. Es kann unbefristet zurückgekauft werden und im Erlassjahr fällt es an den ursprünglichen Besitzer zurück. Auch für die Häuser der Leviten in ihren Städten besteht ein unbefristetes Rückkaufsrecht. Und wenn sie nicht vorher zurückgekauft wurden, fallen sie im Erlassjahr an ihren ersten Besitzer zurück. Denn die Häuser der Leviten sind ihr Erbbesitz unter den Israeliten, genauso wie das Weideland, das zu ihren Städten gehört. Das Weideland der Leviten darf jedoch überhaupt nicht verkauft werden. Es ist ihr unveräußlicher Besitz. Wenn dein Bruder, ein anderer Israelit, neben dir verarmt ist und seinen ganzen Besitz verloren hat, dann hilf ihm. Sorge dafür, dass er wie ein Fremder oder ein Fremdarbeiter unter euch sein Leben fristen kann. Fordere keine Zinsen von ihm, wenn du ihm Geld leihst, und verlange die Nahrungsmittel, mit denen du ihm aushilfst, nicht mit einem Aufschlag zurück. Nehmt meine Weisungen ernst und sorgt dafür, dass euer Bruder neben euch leben kann. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, um euch das Land Kanaan zu geben und euer Gott zu sein. Vers 39.
Wenn dein Bruder neben dir so sehr verarmt, dass er sich selbst an dich verkaufen muss, dann behandle ihn nicht wie einen Sklaven, sondern wie einen Lohnarbeiter oder Fremdarbeiter. Er muss bis zum nächsten Erlassjahr für dich arbeiten. Dann wird er samt seiner Familie wieder frei und kann zu seiner Sippe zurückkehren. Auch sein Erbbesitz erhält er dann wieder zurück. Denn alle Israeliten sind mein Eigentum, weil ich sie aus Ägypten geführt habe. Sie dürfen nicht als Sklaven verkauft werden. Nehmt meine Weisungen ernst und zwingt keinen Israeliten zur Sklavenarbeit. Wenn ihr Sklaven oder Sklavinnen braucht, könnt ihr sie von euren Nachbarvölkern kaufen. Auch Fremdarbeiter, die bei euch wohnen, könnt ihr als Sklaven erwerben und ebenso ihre Nachkommen, die in eurem Land geboren sind. Ihr könnt sie für immer als euer Eigentum behalten und auch euren Söhnen vererben. Sie müssen nicht freigelassen werden, aber eure Brüder, die Israeliten, dürft ihr nicht zu Sklaven machen. Es kann sein, dass ein Fremder, der bei euch lebt, oder ein Fremdarbeiter zu Reichtum kommt. Während euer Bruder, ein Israelit, in seiner Nähe verarmt und sich ihm oder seinen Nachkommen als Sklaven verkaufen muss, dann besteht für den Israeliten jederzeit das Recht auf Freikauf. Einer seiner leiblichen Brüder oder sein Onkel oder Vetter oder ein anderer naher Verwandter kann als Löser für ihn eintreten und ihn zurückkaufen. Oder er kann es selbst tun, wenn er die Mittel zusammenbringt. Er überschlägt dann mit seinem Herrn, wie viele Jahre er ihm gedient hat und wie viele Jahre es noch bis zum nächsten Erlassjahr sind, und berechnet den Jahressatz nach dem Lohn für einen Arbeiter. Die Summe für den Freikauf entspricht der Zahl der Jahre, die noch bis zum Erlassjahr fehlen. Sein Herr soll ihn stets wie einen freien Mann behandeln, der für einen jährlichen Lohn bei ihm arbeitet. Ihr dürft nicht zulassen, dass er ihn zum Sklaven macht. Wenn ein Freikauf nicht möglich ist, muss er samt seiner Familie im nächsten Erlassjahr freigelassen werden. Denn mir gehören alle Israeliten als Sklaven. Sie sind mein Eigentum, weil ich sie aus Ägypten geführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Hier geht es um Sozialrecht. Hochaktuell in Deutschland, und man muss kein Prophet sein, das wird noch eine richtig heiße Nummer bei uns werden. Mein Wesen in den nächsten 10 Jahren, wenn nicht länger. Das war schon immer ein komplexes Thema. Auch im Umfeld von dem Volk Israel. Also, die haben ja vorher in Ägypten gewohnt. Die hatten andere Regeln. Die Kanaanäer hatten andere Regeln, die Amoriter. Also das ganze Umfeld der Juden, der Israeliten, hatten ganz eigene Regelungen, wie denn zu leben sei und wie denn mit Notfällen umzugehen sei. Und hier ergreift Gott selbst das Wort und sagt aus seiner Sicht, wie sein Volk denn leben soll. Wir müssen gucken, was steht da, wir müssen gucken, was heißt das für uns. Aber das greift genau ein Thema auf, was wir heute schon hatten. Das eine ist, an Jesus zu glauben, und das andere ist, die Fülle seines Lebens wirklich zu erleben. Dass es Wirklichkeit wird bei uns. Dass es wirklich diese göttliche Kraft und Lebensfülle in mein Leben hineingeben. Und dazu muss es konkret werden, und dazu können uns auch so alttestamentliche Texte dienen. Wir gehen mal kurz durch, was dort steht, also nur ganz grob die Gliederung, also er steigt ein, so am Anfang, das siebte, es soll ein Ruhejahr geben, ein Sabbatjahr, so, und dann wird das so ein bisschen erklärt, worum es geht, dann ab Vers 8 wird das noch weitergeführt, er soll nicht nur alle 7 Jahre so ein Ruhejahr geben, sondern jedes 50. Jahr, also das 49. und 50. soll sogar ein Erlassjahr geben, dann soll sogar Leute, die in Not geraten sind, die sollen wieder in ihren alten Stand hineingebracht werden. Das wird zuerst mal sehr, sehr allgemein erklärt. Dann ab Vers 18, da geht es darum, welchen Lohn, welchen Benefit denn alle davon haben. So, ne? Man sagt, Junge, das ist aber eine Riesennummer, die hier auf uns zukommt. Was heißt das denn dann? So, und da wird kurz so, was sie davon haben, sie werden Ruhe haben, sie werden in Sicherheit leben, sie werden sich um nichts wirklich zu sorgen brauchen. Ne? Sondern so irgendwie, wow, ich meine, okay, also so eine Motivationspassage kommt da nochmal. Dann ab Vers 23, jetzt macht er so verschiedene Fälle auf. Er fängt damit an, was ist, wenn Grund und Boden, also der Acker, verpfändet werden muss. So, ne? Verkauft werden muss. So, das ist so der erste Fall, den er aufmacht. Dann ab Vers 29 der Fall, ja, was ist, wenn das Wohnhaus verkauft werden muss? Ein neuer Fall, ne? Ob ich meinen Acker verkaufen muss oder mein Haus verkaufen muss. Und das wird jetzt auch noch so ein bisschen untergliedert, so unterschiedliche Häuser, ob es in der Stadt mit Mauer liegt oder auf dem Dorf oder ob es die Leviten betrifft und so. Ab Vers 35, da geht es jetzt wirklich, wenn Leute in Not geraten sind und das Thema Hilfe, wie sollen wir denen helfen, wie können wir die unterstützen, dass sie aus der Not wieder rauskommen, wird das erstmal sehr allgemein und grundsätzlich entfaltet, dann aber auch konkret. Und zwar werden vier Fälle aufgemacht. Einmal, was ist, wenn Zinsen, also wenn erstmal nur Geld geliehen wird, um aus der Not rauszuhelfen. Das ist so der erste Fall. Der zweite Fall ist, dann was ist, wenn sich jemand selber verkaufen muss? Also mit seiner Arbeitskraft sich verkaufen muss. Das ist eine ganz andere Nummer. Da ist die Not schon wesentlich größer. Dann wird nochmal gesagt, wird der Fall aufgemacht, dass ein Freikauf möglich ist, der jederzeit stattfinden kann. Und nachher der vierte Fall, wenn er das nicht kann, dass dann aus dem nahen Verwandtenkreis man ihn freikaufen soll, also so, ne? Also das sind so, nur dann wissen wir schon mal, aha, haben wir so ein bisschen gegliedert, aha, darum geht's. Ich möchte das nochmal so zusammenfassen, worum es inhaltlich geht. Die erste Aussage, die sich durchzieht, ist, Gott hat ein super gutes Leben für uns. Gott hat ein super gutes Leben für uns, viel besser als irgendeine gesellschaftliche Ordnung es für uns vorgesehen hat. Er hat selbst ein besseres Leben für uns, als die Gewerkschaftler für uns vorgesehen haben. Und die sind schon ziemlich gut dran, immer zu sehen, dass wir als Arbeitnehmer einigermaßen mit den Kräften des Kapitalismus, sage ich mal, klarkommen und da auch noch einen Fuß an der Erde kriegen. Das ist nämlich alles hier kein Kindergarten, was gespielt wird. Da geht es um sehr viel Macht, um sehr viel Kohle. Und da wird ganz schön gerangelt, um zu gucken, wer kommt nach vorne und wer fällt hinten runter. So, ne? Sondern, was hat er für ein Leben für uns? Er hat ein Leben in Freiheit, wird ganz ausdrücklich gesagt, darum wird gerungen, dass es in Freiheit geführt werden soll. Die Freiheit Gottes geht sogar so weit, darin können wir in Deutschland nur von träumen, dass sie damit anfängt, jeder sollte Grundbesitz haben. Jeder sollte Grundbesitz haben. So weit geht das. Das ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, wo hoch die Grundbesitzquote in Deutschland ist. Sehr niedrig. 36%. 40%. Die absolute Mehrheit wohnt zur Miete. Haben wir ein paar Probleme gerade so mit Thema Wohnraum und Mieten? Ist das schon mal in euer Ohr gedrungen? Was sind die Probleme? Nicht bezahlbar. Viel zu teuer. Viel zu knapp. So, ne? Das zieht einen Rattenschwanz an Problemen nach sich. Diejenigen, die Besitz haben oder auch Mietwohnung zur Verfügung stellen, die ärgern sich wieder mit anderen Fragen rum. Die staatlichen Auflagen sind mittlerweile so hoch, dass es so teuer wird, dass man sagt, das lohnt sich gar nicht mehr. Ich baue keinen Mietraum mehr. Stell dir mal vor, wir hätten alle Besitz. Alles kriegt man nicht hin, ne? Weil es gibt auch alte Leute, die sagen, Mensch, ich kann keinen Garten mehr pflegen, Eigentumswohnung überfordert mich, ich will zur Miete wohnen. Sowas gibt es ja immer, ist ja auch alles okay. Wir wollen es ja nicht auf die Spitze treiben. Aber stellt euch mal vor, wir hätten eine Eigenbesitzquote von 90%. Ich sage euch, die deutsche Politik, Wohnungspolitik, würde ganz anders aussehen. Du musst mittlerweile, wenn du eine Wohnung baust, brauchst du eine Statik. Das ist klasse. Ne? Also das Ding sollte halten, sollte nicht ineinander stürzen. Für die, die da drin wohnen, ob sie nun im Eigentum oder nicht, ist es gut. Du brauchst mittlerweile für jeden Bau eine Prüfstatik. die nochmal genauso viel kostet wie die Statik. Warum haben wir nicht noch eine dritte Prüfstatik? Weil ja, der zweite könnte ja auch irgendwie falsch gerechnet haben. Versteht ihr? Also für eine Wohnung, für so ein kleines Häuschen zahlst du an Statik so ungefähr, haben wir auch mal eine letzte Rechnung geguckt, das waren so 1.300 Euro. Für die Prüfstatik nochmal 1.300 Euro. Der hat nur das gleiche gerechnet, ist zu gleichen Ergebnissen gekommen. Dadurch ist das Ding nicht stabiler geworden, der Balken wurde dadurch auch nicht eingebaut. Der muss die 2.600 Euro bezahlen? Nein, der Mieter. Kann ich doch nicht bezahlen. Letztendlich muss doch der Mieter bezahlen, versteht ihr? Was hier, wenn wir alle in Eigentum wären, wenn das wesentlich höher wäre, dann würde manches anders laufen. Und damit, Gott hat ein gutes Leben für uns. Und das wird hier so beiläufig, in Freiheit. Er sagt ausdrücklich, in Ruhe. Haben die Gewerkschaftler schon mal dafür gestritten, dass so jedes siebte Jahr ein Sabbatjahr wird? Können wir uns gar nicht vorstellen. Gott sagt, macht es in der damaligen Zeit. Also der ist viel großzügiger, Leute. Das sagt er auch einer Leistungsgesellschaft. Meinst du, der sagt, jetzt haben wir eine Leistungsgesellschaft, jetzt sage ich das nicht? Ob man jetzt die siebte Jahr, also alle sieben Jahre, ist eine ganz andere Frage. Wir sind nicht das Volk Israel, wir leben in ganz anderen Konzepten. Aber dass Gott sagt, hey, überlege, wie viel du und dein Ehepartner arbeiten. Und das ist ja genau unsere Frage. Überlegt euch genau, auf welche Prozentzahl ihr kommt. Überlegt euch genau, wie viel Zeit euch zur Ruhe bleibt. Und die Kinder noch großzuziehen und so weiter und so fort. Da, ne? Ich glaube, wir haben es verstanden. Aber erstmal, also Gott hat einen super... Und er sagt, in diesem Plan von ihm, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ne, weil irgendwie, ich werde das so segnen, es wird irgendwie funktionieren, dass ihr selbst im achten Jahr da noch genug zu essen habt und so. Macht euch keine Sorgen, Vers 20, ne, ihr braucht euch nicht zu sorgen. Ey, Gott ist so gut, so großzügig, so perfekt, so toll, da kommen wir mit all unseren Sozialsystemen nicht ran. Kommen wir nicht ran. Das ist erstmal so, was wir, und selbst wenn es jetzt schief läuft, und das Leben läuft ja schief, dass Leute in Not geraten, verkaufen müssen, das wird ja dann nachher so auch beschrieben. Dann sagt Gott nicht, oh, jetzt falle ich vom Hocker, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Irgendwie Versorgung, keine Sorgen machen, Freiheit funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt falle ich vom Hocker. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Zieht sich schmollen zurück in seine Himmelsecke und sagt, nee, jetzt hat er Notfallpläne. Das ist hochinteressant, ne? Jetzt hat er Notfallpläne. Du, da macht ihr das so und so und so und so. Versteht ihr? Ich habe mal vor Wochen hier über Ehescheidung gepredigt. Und damit auch über Ehe. Ne? Gott sagte nicht, bei Ehescheidung, so, jetzt weiß ich auch nicht, jetzt habt ihr das verbockt, seht zu, wie ihr eure Suppe da auslöffelt, das wird mal ganz schwierig oder so. Sondern es gibt biblische Notfallpläne, oder? Halleluja! Dass wir darum Bescheid wissen, Zugang zu haben, dann gucken können, so, wie es geht. Also, Gott hat ein gutes Leben für uns. Selbst wenn es einen Notfallplan braucht. Das Zweite, was ganz deutlich wird, Gott ist der Herr und es lohnt sich, ihm zu vertrauen und auch zu gehorchen. Das zieht sich durch den ganzen Text durch. Ich sage Vers 1, Vers 17, Vers 18, Vers 23, Vers 38, Vers 55. Ich mache nur mal den Vers 1. Der Herr sagte zu Mose auf dem Berg Sinai, richte eure Leuten von Israel aus, dass ich ihnen, was ich ihnen zu sagen habe, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde. Versteht ihr? Von wem haben sie das Land? Von Gott. Das zieht sich durch. Letzte Vers. Denn mir gehören alle Israeliten als Sklaven. Meine Sklaven sind das. Der Sklavenjob ist vergeben. Und der Chefjob ist vergeben. Ne? So. Sie sind mein Eigentum, weil ich sie aus Ägypten geführt habe. Ich bin der Herr. Euer Gott. Das ist eben total wichtig. Leute, der Chefposten ist besetzt. Spiel dich als Vermieter nicht als Chef und auf oder als Wohnungsbaugesellschaft. Der Chefposten ist vergeben. So, ne? Ihr habt einen Chef. Und was ihr bekommen habt, das habt ihr, das ist nicht euer Eigentum. Ich sag mal ganz platt, wenn ich Gott gehöre und ich gehöre Gott, dann gehört das hier, ist nicht meins. Es ist nicht mein Eigentum. Wieso habe ich noch so lange für gearbeitet und abbezahlt? Nein, das ist nicht mein Eigentum. Es ist sein Eigentum. Was ist meine Aufgabe? Sagt er ganz deutlich, ne? Zu verwalten. Ich bin sein Verwalter. Also das ist so wichtig, das zieht sich durch den ganzen Kladderadatsch hier durch. Gott ist der Herr. Also verwalten wir in seinem Sinne. Also feiern wir ihn. Das siebte Freizeitjahr da, sage ich mal, ne, das wird ja nicht nur gemacht, damit das Land sich erholen kann und so. Ne. Übrigens, ich habe jetzt keine große Ahnung von Landwirtschaft. Wir machen das ja schon lange nicht mehr. Was passiert mit unseren Böden? Die Laugen, die sind total ausgelaugt. Kauf mal einen Acker, mach das mal. Kauf mal einen Acker, irgendeinen Acker. Und jetzt düngst du den nicht und wächst da und schmeißt da so ein bisschen Gras hin, was da rauskommt. Du guckst davor und das, wieso? Der Acker hat doch 80 Bodenpunkte. Und dann kommt da so ein Kruppzeug raus. Die Böden, unsere Böden, die leben davon, was an Kunstdünger mehrfach im Jahr draufgeworfen wird. Hört das auf, haben die an sich keinerlei Fruchtbarkeit, natürlich eine ganz geringe Fruchtbarkeit noch. Das war nie Gottes Plan. Ne? Also er hat einen guten Plan, selbst für den Acker hat er einen guten Plan. Und für die Tiere auch. Wie viele Liter gibt eine Milch, eine Hochleistungskuh zurzeit am Tag? Ich glaube an die 50 Liter. Die sind aber mit 5 Jahren fertig. Und die werden zweimal am Tag gemolken. Eine Sau, die kriegt mehr Ferkel, als sie Zitzen hat. Das heißt, die kann das gar nicht ernähren von Natur. Die sind so gezüchtet, dass sie mehr... Dafür ist sie gar nicht angelegt. Hey, er sagt, Leute, kommt zur Besinnung. Werdet mal wieder normal. Und nicht nur für euch, sondern so. Ne? Und feiert mich damit. Darum geht es hier. Ne? Er ist der Herr. Das ist ihm ganz wichtig. Also, er ist der Herr. Wir feiern ihn damit, indem wir uns an ihm ausrichten, auch in diesen Dingen. Und es lohnt sich für uns. Wir sind die Mitprofiteure am Ende des... Wie nachhaltig das alles ist, was wir gerade in unserer Gesellschaft seit 50 Jahren ausprobieren, dass möglichst alle Mann und Frau voll arbeiten, das werden wir noch alles sehen, wie nachhaltig das ist. Das ist ein Riesenexperiment. Was wir mit unserer Landwirtschaft machen, das ist ein Riesenexperiment. Da weiß keiner, das hat es noch seit Jahrtausenden nicht gegeben. Da wissen wir alle das Ende, wir ahnen das, wir sehen das schon teilweise an Bodenerosion und Auslaugung und so. Und er sagt, ey, ich habe ein gutes Leben für euch. Es lohnt sich auch für... Das Dritte ist, wenn es um Hilfestellung geht, und wir sind alle zur Hilfestellung im Notfall, ne, sind alle zur Hilfestellung aufgefordert, dann sind die Details sehr wichtig. Habt ihr schon mal versucht, jemandem finanziell zu helfen? Also irgendwie, ihr wisst, dem geht es nicht gut finanziell, jetzt trefft ihr euch mit dem oder mit der Person. Habt ihr das mal versucht, mit dem so ein, was dazugehört, wie viele Gespräche notwendig sind, um die Details zu klären. Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeit, also Schulden irgendwo offiziell oder in der Verwandtschaft. So, das ist ein hochkomplexes Geschäft. Und du wirst beim dritten Mal sagen, wirst du dir die Haare raufen und sagen, ich habe auch keine Lösung. Das ist so komplex, das ist so, und das sind immer Notfälle. Jeder Notfall ist so schwierig, der hat so viele Details. Und deswegen geht er hier auf so viele Details ein. Allein, ich mache nur an einer Stelle deutlich, wenn jemand sein Wohnhaus verkaufen muss, jetzt, da macht er ja mehrere Verse. Ist das Wohnhaus in einer befestigten Stadt? Dann kannst du es kaufen, hat er ein Jahr lang ein Rückkaufsrecht, aber nach dem Jahr darfst du es ewig behalten. Ja, ist es aber auf dem Land, auf einem Dorf, dann kannst du es auch kaufen, aber er behält ein lebenslanges Rückkaufsrecht und im 50. Jahr Erlassjahr geht es wieder an ihn zurück. Das ist ganz anders. Warum? Weil Acker und Wohnhaus an der Stelle zusammengehören. Ist doch völlig klar. Das ist übrigens ja auch so. Also, für Acker brauchst du eine Wirtschaftsstelle. Das ist in Ostwestfalen genauso. Hast du einen Hof, kannst du Acker haben. Hast du Acker ohne Hof, ist schlecht, kannst du verpachten. Aber so, da musst du einen Hof pachten irgendwie. Also das gehört doch zusammen. Also er geht darauf ein, er weiß genau, was läuft. So, und was ist aber jetzt bei den Leviten, ist es so, die haben ein Haus und die haben Weideland, die haben keinen Acker bekommen. Die Leviten, das müssen wir uns so vorstellen, die waren für Gottesdienstgestaltung zuständig. Also die waren nicht für Broterwerb und Weizen und Gerste, das war nicht deren Aufgabe, sondern Lobpreis zu machen, den Tempel in Ordnung zu halten, Kinderprogramm anzubieten, keine Ahnung, sowas, also irgendwie so. Ne? Das war so, und deswegen hatten sie keinen Acker, aber sie hatten Weideland und ein Haus. So, also durfte, wenn man denen jetzt das Haus weggenommen hätte, was wäre dann passiert? Dann hätten sie gar nichts mehr. So, also wird bei denen gesagt, nee, da dürft ihr auch, die haben ewiges, da dürft ihr gar nicht ran. Also merkt ihr, das sind, wenn wir zum Thema Hilfe kommen und wir sind alle zur Hilfe aufgerufen, dann geht es um die Details. Und die sind total wichtig, wie denn die Not zustande gekommen ist und was derjenige denn noch gerade so, das ist zum Beispiel auch ein wichtiges Detail, was ganz deutlich ist, wird in dem Zusammenhang, es geht immer um erstmal Eigenverantwortung. Also erstmal, was kannst du, was kann ich selber machen, ne, kann ich selber zurückkaufen oder so. Wenn das nicht funktioniert, wer sollte als nächstes einspringen? Wenn das nicht funktioniert, die Verwandten, und zwar die nahen Verwandten, dann sollten die, also nicht gleich die dann ganze Dorfgemeinschaft, der Staat, so, ne, der König, nee, sondern sollten erstmal die nächsten Verwandten einspringen. Also es geht, und das sind super wichtige Details, die wir haben. Ich würde sagen, genauso läuft es in der Praxis auch heute noch. Also bei den meisten finanziellen Notfällen, wo ich so hinzugerufen worden ist, es ist doch meistens so, dass es erstmal über die Verwandtschaft läuft, da irgendwie ein bisschen voranzukommen. Das läuft meistens sehr gut. Jetzt wissen wir, dass durch unsere Gesellschaftspolitik wird Familie immer mehr kaputt gemacht. Ne? Und auch wir werden sehen, ob das dann noch so funktioniert, dass Verwandtschaften auch noch finanziell einspringen. Ne? Also, so. Das ist also der dritte Punkt. Bei jeder Hilfeleistung sind die Details sehr, sehr wichtig, so die Gott uns so vorgibt. Das vierte ist, was heißt es jetzt für uns als Gemeinde? Und wie können wir es leben? Weil das ist das Alte Testament, wir haben andere Bedingungen, wie machen wir es? In der Apostelgeschichte, also da, wo die Urgemeinde an den Start geht, da wird es noch radikaler. Da heißt es, ne, dass sie Gütergemeinschaft hatten. Ja, da sind wir jetzt alle, jetzt fallen wir vom Hocker. Ne? Also ab Vers 32, Apostelgeschichte 4, nur ein Text, gibt es viele Texte zu. Aber die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft und bestätigt durch Zeichen und Wunder bezeugten die Apostel und so weiter. Und es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Das ist nicht nur ein Text. Das sind viele Texte. Das geht sogar so weit, dass in Apostelgeschichte Kapitel 6, weil die Fälle so sich häufen und so viele sind, da wird ein extra Amt dafür geschaffen, nämlich die sogenannten Diakone. Wir setzen Diakone ein, sage ich mal so, um einen Bereich zu leiten. Dafür waren die damals nicht da. Die haben einen Bereich geleitet, aber in dem Bereich ging es nur um Armenversorgung. Mal ganz deutlich. Ne? Da ging es nur um Armenversorgung und die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Details, die damit zusammenhängen, auch zu lösen. Ich lese es nicht vor, sage es aber nochmal, ein ganz wichtiger Text, 1. Timotheus Kapitel 5, ab Vers 3. Witwenversorgung wird geregelt mit ganz vielen Details. Übrigens, die finden wir alle schon im Alten Testament, deswegen sage ich das. Dass nämlich erstmal die Verwandten eintreten sollten. Und wenn die nicht, dann zur Gemeinde, wenn die Witwe denn vorbildlich gewesen ist. So, ne? Also, muss man sich mal alles so ein bisschen angucken. Da wird also nicht einfach, wir schütten hier Leute mit Geld zu, sondern wird erstmal an die Eigenverantwortung angeknüpft. Und dann geht es über die Familien und dann geht es nachher auch in die Breite. Wie machen wir das? Also ich habe mal so ein paar Beispiele rausgesucht zum Schluss. Bei uns sind alle Programme erstmal kostenfrei. Die kosten alle was. Der Raum hier, der kostet was. Wir haben Personal, das kostet alles. Aber alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Ob du viel Geld hast, wenig Geld hast, du kannst zu jedem Gottesdienst kommen, deine Kinder können zum biblischen Unterricht gehen und die können in die Jugend gehen. Kann man über Jugendarbeit Geld generieren? Nein. Wir lassen ja nicht die Kollektenbeutel bei den Jugendlichen rumgehen, versteht ihr das? Nein, wir laden die ein. Wir sagen, wir finanzieren das für euch. Ihr könnt einfach kostenfrei kommen. Also alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Ganz viele von euch haben eine Kultur gefördert, wo wir bis in die Versorgung hinein, also nachher gibt es was zu essen und zu trinken. Ne? Das habt ihr mitgebracht. Da stellen wir jetzt kein, der Stück Kuchen kostet 1 Euro oder 2 Euro, sondern das ist alles frei. Wenn wir uns als Kleingruppen treffen, wird immer gegessen, oder? Wird gut gegessen? Wird super gut gegessen. Sammeln wir dafür Geld ein? Nein. Wir machen das alles kostenfrei. Das heißt, es gibt freiwillige Spenden. Es gibt keine Beiträge. Also es ist nicht irgendwie, Auszubildender, der muss so und so viel zahlen, Student ist ein bisschen älter, der muss so und so viel zahlen, sondern es gibt keine Beitragssätze bei uns. Es gibt freiwillige Spenden. So, ne, wir legen das zusammen, was jeder freiwillig zusammenlegen möchte, und davon gucken wir dann am Jahresende oder am Jahresanfang am besten schon, ne, miteinander als Mitglieder sitzen wir zusammen, wie wir denn die Finanzen so verteilen wollen. So, das wird miteinander entschieden, da hat jeder nachher eine Stimme und dann zack. So, ne, also es wird finanziert. Aber freiwillig. Wir haben das auch immer wieder erlebt, dass auch bei uns Leute wirklich in finanzielle Notlagen geraten. Soweit ich weiß, wird es, wenn es gut geht, das privat gelöst. Über die Kleingruppe, über jemanden aus der Kleingruppe, über eine Freundschaft, die man hat, da man sagt, Mensch, man trifft sich und guckt, Mensch, wie sieht es denn aus und was kannst du noch machen und nicht machen und so. Und dann versucht man, das privat zu lösen. Wir haben es auch schon mal gemacht, dass wir einfach eine Box hingestellt haben. Da hatten wir so einen besonderen Fall, sagt, ich kriege da keine Spendenquittung für, einer braucht Geld, werft Geld rein, wir geben die Kiste nachher so weiter. Vielleicht sollten wir mal irgendwann einen Sozialfonds einrichten. Habe ich schon mal gemacht in der Gemeinde. Muss man so ein bisschen gucken, wie man es macht. Warum sage ich das? Meine Befürchtung ist es, dass soziale Not sich in Deutschland verschlimmern wird, trotz aller Sozialkassen. Ich sage mal, gerade bei denen, die es sehr ehrlich meinen. Nur mein persönlicher Eindruck. Und dass wir als Gemeinde, als Glaubensgeschwister in Zukunft da vielleicht noch mal mehr gefordert sind. Ich will es euch noch mal einfach als Denkanregung geben. Also wir können da und wir müssen unseren Weg finden. Wir sagen nicht nur, im Alten Testament war es so. Aber die Prinzipien, die gelten bis heute. Und die werden genauso im Neuen Testament aufgegriffen und weitergegeben. Auch im Neuen Testament gilt, mein Haus ist nicht mein Haus. Mein Haus, ich sag mal, ist euer Haus. Und ich verwalte das. Natürlich auch in Verantwortung von meiner Familie und vor Gott. Aber ich verwalte das. Ich werde es nicht mit ins Grab nehmen. So, ne? Sowieso nicht. Sondern wir verwalten das im Sinne Gottes, stellen es seinem Reich. Und wenn es darauf ankommt, auch Notleidenden besonders zur Verfügung. Okay? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mal wirklich lange Bibel zu lesen, auch im Alten Testament, mal einzutauchen und mal so zu gucken, Mensch, wie kann man das denn verstehen und wie können wir es übertragen? Jesus, vielen Dank. Auch das ist dein Wort. Vielen Dank, dass wir auch über solche Themen miteinander, also immer lesen können, hören können, aber dann auch mal tiefer einsteigen können. Ich bin davon überzeugt, das wird mit jedem von uns irgendwas machen. Und wir erlauben dir natürlich, wir wünschen es uns, dass du etwas mit uns machst und uns noch im Persönlichen, im Privaten weiterführst und auch als ganze Gemeinde. Wenn wir nochmal einen Sozialfonds machen sollen, dann stoßt das an. Wenn wir was anderes machen sollen, dann stoßt das an. Aber dass wir diesen Gedanken dahinter, du bist unser Herr und du hast für uns alle ein gutes Leben. Du sagst mal, Arme wird es alle Zeit unter euch geben. Und das stimmt, bis heute. wenn alle Zeit Arme haben, aus irgendwelchen Gründen. Und dass wir immer wieder einen guten Weg finden, das so in deinem Sinne zu handhaben und dass nachher, genauso wie es in der Apostelgeschichte heißt, niemand Not leidet, sondern auch in der Not wieder zur Freiheit kommt. In seinem Maß, so wie du es vorgesehen hast. Danke für das gute Leben, was wir haben. Wirklich. Und dass auch ein Leben mit Ruhe ist. Mit viel mehr Ruhe, als unsere Gesellschaft uns einfach so, sag mal, gemeinhin gönnt. Vielen Dank. Du bist wirklich sehr gut. Und Gott segne euch. Dieser gute Gott, der so großzügig ist, der so viel Gutes hat und so viel Weisheit auch hat. Er segne euch und mich und uns in der kommenden Woche. Tag für Tag. Amen.